Es gibt Geschichten, an die erinnert man sich nicht so gerne zurück und will sie eigentlich gar nicht erzählen. Aber es kann auch ein gutes Ende haben und wir können viel lernen davon. Und heute geht es eigentlich in dem Sinne weiter, wie wir es zur Sabbatschule schon hatten. Es ist ähnlich das Thema. Und wenn wir in der Sabbatschule haben wir ja schon über die Zeichen der Zeit gesprochen, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Gruppen war. Aber wir sehen schon interessante Sachen immer wieder passieren. Also ich weiß nicht, ob ihr mit Überschwemmungen zu kämpfen hattet. Unser Feld mochte das gar nicht, das viele Wasser. Und wir hoffen, dass es in ein paar Tagen mal befreit ist, damit auch aus der Ernte noch was werden kann. Und ja, aber es gab Regionen, da Richtung Österreich, wie hieß der Ort nochmal? Simbach zum Beispiel, also da war es auch richtig schlimm. Und ich muss gestehen, den Tornado hast du erwähnt in Hamburg, Corinna, den habe ich auch vor ein paar Tagen gesehen und das ist irgendwie, war für mich in meinem Denken immer so früher, Tornados sind in den USA, oder? So im mittleren Westen. So. Und ich habe ein Video davon gesehen und es sah genauso aus. Also es war nicht so ein kleines Ding da, sondern es war eine richtige Windrose, die hat alles platt gemacht. Also die Autos, eine Frau hat sogar erzählt, dass sie, die war in ihrem Gartenhäuschen und das nächste, was passiert ist, dass das Häuschen emporgehoben wurde, aber sie ist da geblieben, ja, aber alles weg. Ja, das war, also das muss ein Schock gewesen sein, unglaublich. Und aber wir merken eigentlich schon, dass diese Dinge nicht so normal sind. Und wenn wir uns zurückerinnern, diese Häufigkeit, mit der wir mit Naturkatastrophen zu kämpfen haben oder konfrontiert werden, das gab es ja früher nicht so. Also ich kann mich schon noch an, manche von euch können sich viel weiter zurückerinnern, aber ich kann mich schon noch vor 20 Jahren erinnern, da hatten wir im Juni Sonnenschein. Das war so normal. Also jetzt für die Kinder und Jugendlichen, die das nicht mehr so kennen, ja, das war früher normal. Ja. Auch im Mai gab es meistens Sonnenschein. Es war so schönes, frühlingshaftes Wetter. Der einzige Monat, der so ein bisschen unberechenbar war, das war der April. Da haben wir alle früher einen Spruch gelernt, und zwar April, April, der weiß nicht, was er will. Da hatten wir so Zeiten, da konnte es am einen Tag regnen, und zwar in Strömen, und am nächsten Tag war Sonne, und am übernächsten Tag, da war schon wieder Schnee. Ja, okay, das war auch sehr seltsam, aber das war beschränkt auf einen Monat, ungefähr plus minus. Und später der Mai, der war schön. Der Juni, der war schön. Der Juli, der war schön. Und erst später dann im August, dann fing es wieder an so zu regnen. So normalerweise. Es gab natürlich immer Ausnahmen. Aber naja, heutzutage ist es anders. Und wir sehen die Zeichen der Zeit, die sprechen wirklich für sich, dass Jesus bald wiederkommt. Ich meine, wir können viel diskutieren, debattieren, wie lange noch, aber Jesus meint, wir sollen auf die Zeichen achten und wissen, dass es bald ist. Wie bald genau, wissen wir nicht. Aber es soll uns doch etwas mitteilen, die ganzen Zeichen der Zeit. Tatsächlich steht in Lukas Kapitel 21, in Verse 25 und 26, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker, vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Das heißt, hier wird mehrmals gesagt, dass die Menschen in der letzten Zeit Angst haben werden. Sie werden förmlich in Ohnmacht fallen vor dem, was kommt. Weil es wird auch sehr unberechenbar sein. Und ich glaube, in so einer Zeit leben wir, wo es sich vermehrt und vermehrt so äußern wird. Wir wollen unser Bibelstudium, wir werden jetzt ein Bibelstudium haben, das heißt, ich werde mehrere Texte, viele Texte bringen und werde dann auch recht zügig durchgehen. Wir wollen uns einige Aspekte jetzt noch anschauen und wir wollen noch ganz kurz mit einem Gebet anfangen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir jetzt dein Wort studieren dürfen zusammen und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist uns durch das Wort führt, dass wir dein Wort aufnehmen und verstehen und halte auch wiederum alles Störende fern, schenk uns gute Konzentration und hilf, dass wir Trost, Erbauung und Zurechtweisung aus deinem Wort finden. Hilf mir, dass ich die rechten Worte spreche, dass ich nichts sage, was du nicht sagen würdest. Und das bitte ich im Namen Jesu. Amen. Wir werden uns mit einer Frage beschäftigen heute. Eine Frage. Und diese Frage wird im Buch Offenbarung gestellt. Und es ist eine sehr zentrale Frage. Es ist eine Frage, die vielen Menschen Angst bereiten könnte. Und wir haben in der Sabbatschule schon darüber gesprochen. Natürlich, wenn wir über die Dinge nachdenken, die kommen, da sollten Gläubige natürlich keine Angst haben. Aber ich würde sagen, dass man zumindest auch als Gläubiger zumindest einen großen Respekt vor dieser Frage haben sollte. Ich glaube es wirklich. Wenn man die Frage versteht, dann sollte man zumindest Respekt. Man muss keine Angst haben, aber man sollte Respekt haben, weil es eine sehr tiefe Frage ist. Und wir finden das Ganze in Offenbarung 6. In Offenbarung 6 werden uns die 6 Siegel beschrieben, die ersten 6. Und wenn wir zum 6. Siegel kommen, ich lese einfach nur mal ab Vers 14. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Wir sehen hier die Szene, die sich abspielt bei der Wiederkunft Jesu. Es ist eine Szene, wir haben heute studiert, es wird jedes Auge sehen, jedes Ohr wird es sogar hören, wenn wir genauer nachstudieren. Es wird für alle sichtbar, für alle hörbar sein, es wird etwas sein, was wir sogar im tiefsten Tiefschlaf nicht verpassen können. Und diese Szene hier beschreibt jetzt eine Gruppe von Menschen, eine große Gruppe steht und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen, also es sind alle mit einbegriffen hier. Wir werden auf die Ausnahmen kommen, aber auf der Erde sind letztendlich alle einbegriffen. Und was wollen sie? Sie sehen, dass Jesus wiederkommt. Was sprechen diese Menschen? Sie sprechen zu den Steinen, dass sie auf sie fallen sollen. Ist das etwas, was wir uns täglich wünschen? Darum beten wir oder dass Steine auf uns fallen? Nein. Aber es scheint so, als würde es ja das hier in dieser Szene ihr größter Wunsch sein. Ja, Jesus kommt und eine letzte Bitte ist, bitte Steine fallt auf uns. Also die müssen das wirklich, das Verlangen danach gehabt haben. Warum? Warum wollen sie das? Sie wollen, dass sie verborgen werden vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Und sie stellen eine Frage hier und diese Frage gilt für jeden von uns. Wenn Jesus wiederkommt, wenn der große Tag des Zorns kommt, wer kann bestehen? Werden wir bestehen können? Vielleicht stellen wir uns die Frage, naja, Gott ist Liebe und warum fürchten diese Menschen sich vor einem Gott der Liebe, oder? Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott auch heilig ist. Und wir haben einige Szenen in der Bibel, wo seine Heiligkeit beschrieben wird und das, was damit zusammenhängt. Beispiel am Berge Sinai. Als Gott in der Wolke gekommen ist, mit einer Posaune, mit Posaunenschall, und die Erde erbebte, ja, wie fühlten sich die Israeliten da, die ja eigentlich sein Volk sind? Die hatten Panik. Im Neuen Testament steht sogar, dass Mose zitterte. Mose, der Mann Gottes, er zitterte. Ja, warum? Noch ein paar andere Beispiele. Wir haben beispielsweise auch den Daniel, der, als er Jesus in Herrlichkeit sieht, fällt er um wie tot und hat keine Kraft. Keine Kraft. Und so hätten wir sicherlich noch einige andere Beispiele in der Bibel. Auch Johannes beispielsweise oder auch an anderen Stellen. Jesaja. Es gibt ganz viele Stellen, wo wir so etwas wiederfinden. Und es ist interessant für mich, dass an diesem einen Tage, wenn Jesus wiederkommt, wir können vielleicht das Vorbild der Israeliten kurz nehmen, wir alle wissen, dass die Israeliten, als sie ausgezogen sind aus Ägypten, ja, waren die gehorsam oder nicht gehorsam, so allgemein gesehen. Mochten die Gott sehr oder waren sie so mehr rebellisch nach dem Auszug? Ja, aber als er auf dem Berg Sinai war, es gab ja schon die Szene nach dem Roten Meer, dass sie schon anfangen zu murren, ja, und sich schon beschweren. Eigentlich auch schon vorher, aber da haben sie das Murren noch überwunden. Das heißt, die Israeliten auch im weiteren Verlauf dann, wir sehen, dass sie eigentlich Gott nicht sehr vertrauen. Und eigentlich, Gott sagt an vielen Stellen, sie sind ein halsstarriges Volk. Was könnten wir uns da vorstellen? Halsstarrig, sehr rebellisch, ja. Vielleicht können wir das mit ein bisschen mit einem Teenager vergleichen heutzutage, der immer sagt, ach, ich mache, was ich will. Ja, so ein bisschen. Ja, aber der Punkt ist hier, wenn Jesus wiederkommt, dann wird jeder dieser Menschen, der so eine Einstellung zu Gott hat, auch wenn er in diesem Leben vielleicht als groß und mächtig angesehen wird, er wird erzittern. Und er wird alles, was er so an seiner Einstellung hatte, was ihm vielleicht Profit unter anderen Menschen gebracht hatte und ihm Ansehen gebracht hat, wird alles im Staub sein, es wird nichts wert sein. Wenn sogar Mose, der Mann Gottes, erzitterte. Das bedeutet, wenn Jesus wieder... Ja, warum ist das so? Das ist ganz einfach. Die Engel, die beugen sich auch vor Gott, aber sie lieben es. Sie sind fröhlich, wenn sie in der Gegenwart Gottes sind. Wir aber Menschen, wir tragen ein Päckchen mit uns, das es uns sehr schwer macht, dass wir Gott wirklich, wenn wir ihm begegnen, dass es auch ein freudiges Ereignis ist. Wie nennt sich dieses Päckchen? Sünde. Dieses Päckchen nennt sich Sünde. Und umso schlimmer dann, wenn es Sünde ist, an der wir festhalten und vielleicht sogar sehr rebellisch sind, ja, trotzig, ja, dann ist es umso schlimmer. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer wird bestehen? Ich habe in der Kindergeschichte auch diesen Text vom 1. Johannes gelesen und da schreibt Johannes gläubigen Menschen, nicht Ungläubigen. Er schreibt gläubigen Menschen, dass sie gewisse Dinge beachten sollten. In dem Text hieß es, dass wir in ihm bleiben, ja, damit, das heißt, wenn das nicht der Fall ist, werden wir selbst, auch wenn wir uns bekennen zu Jesus, uns an seinem Tag schämen müssen. Nun, die Geschichte endet hier nicht. Es gibt schon noch Dinge, die wir jetzt zusammen studieren und behandeln wollen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass die Wiederkunft Jesu so ziemlich das größte Ereignis sein wird, das wir uns überhaupt vorstellen können. Ich meine, wir wissen, dass für die Erlösung der Kreuzestod das große Ereignis ist. Aber beim Kreuzestod, der hatte nicht so den Einfluss auf alle Menschen, sage ich einfach mal. Ja? Viele in Germanien oder wo auch immer, die haben es gar nicht mitbekommen. Ja? Aber wenn Jesus wiederkommt, das wird ein Ausmaß sein, das können wir uns gar nicht vorstellen. Es wird das größte Ereignis überhaupt. Und eigentlich könnte man als Gläubiger ja froh sein, dass man bei diesem Ereignis auch dabei sein darf. Ja? Wir wissen natürlich, es gibt auch die Auferstehung der Toten, aber auch das unmittelbar davor dürfen wir mitbekommen. Wenn der Herr es uns erlaubt, dass wir bis zum Ende am Leben bleiben. Nun, was passiert hier weiter? Lasst uns noch ein paar Verse in der Offenbarung lesen. Das heißt, wir haben hier zwei Gruppen von Menschen, nehme ich an. Eine haben wir behandelt. Diejenigen, die sagen, dass die Steine auf sie fallen. Naja, es muss ja noch eine andere Gruppe geben. Und das Interessante ist, dass die andere Gruppe direkt im Anschluss beschrieben wird. Wir hatten in 6, Vers 17 die Frage gelesen und Gott selbst gibt eine Antwort in Kapitel 7 unter anderem. Wir werden nicht das komplette Kapitel lesen, aber In Vers 4, Kapitel 7 lesen wir, und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Und jetzt werden diese so ein bisschen nach Stämmen beschrieben. Und worauf wir uns heute konzentrieren und was mein Fokus bei dem Studium ist, man kann ja viele Ansätze machen. Aber ich habe mir ganz besonders dieses Wort bestehen angeschaut, wo das überall vorkommt. Und eigentlich, was hier geschrieben ist, wer kann stehen bleiben oder stehen, wenn Jesus wiederkommt? Also merkt euch, dieses Stehen ist entscheidend. Ja? Und das wird natürlich im Neuen Testament an vielen Stellen beschrieben, beziehungsweise erwähnt, wo es auch wirklich ums Stehen geht. Ja? Aber wir wollen etwas anschauen, was in diesem Zusammenhang für uns wichtig ist. Diese Bibelverse sind für uns relevant. Und dann sehen wir in Vers 9, und nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Das heißt, die Frage wird gestellt, wer kann bestehen? Und danach wird die Antwort gegeben, okay, es wird eine große Schar geben, die werden stehen bleiben, wenn Jesus wiederkommt. Sie werden stehen. Was für eine Gruppe ist das? Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, das vorher gesagt wird, wer kann bestehen vor dem Thron und vor dem Zorn des Lammes? Diese können. Warum? Sie sind bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Ja? Zwei Aspekte, sie haben Palmzweige und sie haben weiße Kleider. Wissen wir, wofür Kleidung steht in der Bibel, symbolisch? Gerechtigkeit, beziehungsweise, bitte? Charakter, genau. Wir werden darauf noch gleich mehr zu sprechen kommen. Also einmal die Kleidung, die weißen Kleider. Und was sind die Palmzweige? Was symbolisieren die denn? Wann gab es denn Palmzweige? Bitte? Zum Beispiel. Aber Palmzweige waren ganz spezifisch ein Symbol für Sieg. Ja, Palmzweige. Das war ja auch im Prinzip, wenn der König kommt, Sieg. Das heißt, diese Gruppe, die haben weiße Kleider und sie haben gewonnen. In der Offenbarung wird mehrmals die Frage bzw. die Aussage getroffen, wer überwindet. Das bedeutet, wir können die Gruppe damit assoziieren. In den Versen 13 und 14 lesen wir weiter. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das bedeutet, dass diese weißen Kleider, die sie anhatten, hatten sie nicht immer so weiß. Diese weißen Kleider waren dreckig. Und jetzt stellt euch, liebe Jugendliche, vor, was passiert eigentlich normalerweise, wenn wir unsere Kleidung in Blut untertauchen? Wird die dann weiß? Nein, was passiert dann? Blut? Ist es sehr leicht wegzukriegen, das Blut? Wenn es eingetrocknet ist? Nicht so leicht, oder? Also gibt es schon leichtere Sachen, die man rauskriegt, oder? Aber hier steht, dass in dem Blut des Lammes die Kleidung, die vorher dreckig war, weiß wird. Also das ist hier ein Fokus, auf den wir uns legen werden und wir werden es gleich noch ein bisschen studieren. Kennt ihr ein Beispiel aus der Bibel, wo irgendjemand befleckte Kleidung hatte und vor Gott sozusagen stand? Genau, der Hohepriester Jeschua, genau. In Sacharja 3 ist das, wir lesen es jetzt nicht, aber wer es sich ausschreiben möchte, in Sacharja 3, 1 und 2, Jeschua, das war der Hohepriester des Volkes und er hatte dreckige Kleidung. Und Satan kommt, passt auf, warum ist es entscheidend in dieser Symbolik, ob wir jetzt reine Kleidung haben oder dreckige Kleidung? Wenn wir dreckige Kleidung haben, wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt der Teufel und klagt uns wegen der dreckigen Kleidung an. Vielleicht kennen manche Jugendliche das. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, dass ihr euch irgendwie auf dem Weg zur Schule richtig dreckig gemacht habt oder in der Schule. Vielleicht die Hosen, weiße Hosen hattet ihr das schon mal oder was auch immer und vielleicht die Älteren auch und dann die wurden irgendwie richtig dreckig. Vielleicht so bei Regenwetter kommt so ein Auto vorbei, ist euch das schon mal passiert und es hat euch nass gespritzt, ja? Und dann seid ihr richtig dreckig. Und dann kommen vielleicht andere Kinder, Böswillige, und sagen, hehehe, schau mal, wie dreckig du bist. Ha? Kennen wir vielleicht. Hat schon mal irgendjemand erlebt. Aber wisst ihr was? Im geistlichen Sinne passiert genau das. Dass Satan wie so ein böses Kind uns einfach auslacht und anklagt. Wegen der dreckigen Kleidung. In Offenbarung 19, Vers 8, den wollen wir auch noch lesen, denn das wurde zwar vorher erwähnt, aber wir wollen es nochmal lesen. Es gibt bezüglich der Kleidung eigentlich zwei Symboliken. Die eine Symbolik haben wir gerade geklärt, aber von der Bedeutung her ist es ganz ähnlich. Die eine Symbolik ist, man hat dreckige Kleidung und die Kleidung wird gewaschen. Ja? Die andere in Vers 8 lesen wir, und es wurde ihr gegeben, das heißt, der Braut des Lammes, das ist seine Gemeinde, das heißt, die Menschen, die dazugehören, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das bedeutet, hier wird ihr oder den Menschen ein neues Kleid gegeben. Das ist die zweite Symbolik. Es bedeutet eigentlich dasselbe. Kleider werden getauscht oder das Kleid wird gewaschen. Ja? Und es kommt aufs selbe hinaus. Wenn es gewaschen wird oder wenn wir ein reines Kleid kriegen, was ist das Resultat? Wir haben saubere Kleidung. Hört sich sehr einfach an, aber es ist entscheidend in diesem Zusammenhang. Wir haben saubere Kleidung. Und was kann der Satan dann tun? Dann hat er nämlich nichts mehr zum Verklagen. Ganz interessant. Nun, einige Punkte werden wir jetzt studieren und ein sehr berühmter Text im 1. Korintherbrief wollen wir uns noch für ein paar weitere Gedanken einholen in Kapitel 10, 1. Korinther 10. Da kommt nämlich auch dieses Wort vor, das Stehen oder auch Bestehen. In 1. Korinther 10 lesen wir Vers 12, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Sehr entscheidend, das impliziert ein paar Dinge. Anscheinend gibt es eine Gruppe von Menschen, die steht. Ja? Und diese Menschen sollen worauf achten? Dass sie auch weiterhin stehen bleiben und nicht fallen. Das ist Aspekt Nummer 1. Aber anscheinend gibt es auch eine zweite Gruppe von Menschen, die meinen zu stehen. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Das bedeutet, es gibt die Möglichkeit auch zu denken, dass man steht, aber tatsächlich ist es auch gar nicht so. Und diesen Aspekt haben wir übrigens auch in der Botschaft an Laodicea. Man denkt, es ist gut, aber tatsächlich ist es gar nicht so gut. Einfach dieser Aspekt, dass er uns auch weiterhin im Gedanken begleitet durch das Studium. Nun, ich will drei Punkte zunächst einmal, dass wir sie behandeln. Wie können wir stehen? Was ist unsere Frage für heute? Ist diese Frage für uns relevant? Was denkt ihr? Jugend, ist diese Frage für uns heute relevant? Wenn Jesus wiederkommt, ob wir bestehen oder ob wir schreien werden, dass die Steine auf uns fallen, ist es eine wichtige Frage. Es ist eine wichtige Frage. Deswegen lasst uns aufpassen, drei Punkte, die uns dazu bringen können, dass wir stehen. Ja? Wir müssen nicht zu der Gruppe gehören und wir dürfen das Privileg haben, dass wir nicht dazu gehören, dass wir zu den Steinen schreien, dass sie auf uns fallen. Erster Aspekt in Römer Kapitel 5. Lasst uns Römer Kapitel 5 aufschlagen. Wir fragen uns, wie können wir stehen bzw. bestehen, wenn Jesus wiederkommt. In Römer Kapitel 5, wir lesen in Vers 2, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir, welches Wort? Stehen. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ja, was bedeutet das? Ja, das verstehen wir eigentlich nur, indem wir den Vers vorher auch noch lesen. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wie können wir stehen, beziehungsweise worin stehen wir? Was sagt der Text? In der Gnade. Ja, wir stehen in der Gnade. Wie stehen wir in der Gnade? Wie können wir in der Gnade stehen? Der Text sagt es uns. Genau, unser Part in diesem Fall ist der Glauben. Und durch diesen Glauben erfolgt Rechtfertigung. Nun, was beinhaltet das? Das hört sich alles immer so schön an. Manchmal hatte man früher die Gewohnheit, vielleicht heute auch noch, dass wenn jemand richtig Schwierigkeiten hat oder wenn einfach man mit was zu kämpfen hat, vielleicht auch mit Sünde, Bruder, Schwester, du musst mehr glauben. Kennt ihr das? Kinder, ihr müsst mehr Glauben haben. Ha? Kennen wir das? Aber vielleicht wissen wir nicht immer, was das bedeutet. Es ist richtig, wir brauchen mehr Glauben. Was bedeutet Glauben und worauf basiert dieser Glaube? Lasst uns doch mal sehen, was Epheser 1 uns sagt. Epheser Kapitel 1. Der Text, den wir gerade gelesen haben in Römer, sagt uns, dass wir durch Glauben gerechtfertigt sind. Ja? Was bedeutet das? In welcher Art von Beziehung sind wir zu Jesus? In welcher Art von Beziehung? In einer erlösten Beziehung oder in einer nicht erlösten, wenn wir gerechtfertigt sind? In einer erlösten Beziehung. Sind wir uns da alle einig? In einer erlösten Beziehung. Okay. Und jetzt heißt es in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, und dann wird es beschrieben, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das bedeutet, wie erhalten wir Zugang zu dieser Gnade? Was muss passieren? Ja, aber das ist ja schon passiert. Was muss von unserer Seite passieren? Oder wie erhalten wir? Durch Vergebung. Vergebung. Aber wie erhalten wir Vergebung? Bitte? Buße, genau. Was bedeutet Buße? Umkehr, das bedeutet auch, es schließt ein, ich erkenne, dass mein Weg gegen Gottes Gesetz ist, gegen seinen Charakter, in welchem Punkt auch immer. Ich bereue, es tut mir leid, das kann ich auch von Gott erbitten. Und was mache ich dann? Dann mache ich weiter, oder? Mit demselben Weg, oder? Nein, tue ich nicht. Sondern, das lasse ich dann hinter mir. In 1. Johannes 1 heißt es, wer seine Sünden bekennt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja? Aber hier ist ganz deutlich, dass durch die Vergebung erhalten wir Erlösung. Wir denken vielleicht, es fehlt jetzt noch die guten Werke danach, oder? Aber für die Erlösung ist es erst einmal nicht entscheidend. Ich erkläre das. Warum? Wenn mein Kleid dreckig ist und ich jetzt das Kleid weiß gemacht habe, dann ist es jetzt weiß, oder? Kann Satan mich anklagen? Kann er gerade nicht. Ja? Jetzt ist natürlich eine andere Frage, dass ich das Kleid auch weiß halte. Ja, weil es kann ja immer wieder dreckig werden. Aber Fakt ist, es gibt diese Theorie und vielleicht kennt ihr das. Ein Grund, warum es die Kindertaufe gibt, wisst ihr das? Ein wesentlicher Grund für die Kindertaufe? Weil die Kinder, wenn sie zur Welt kommen, die Babys, bereits schuldig sind durch Adams Sünde. Sie haben gegen Gott sozusagen gesündigt, allein dadurch, dass sie existieren. Und deswegen, sobald sie zur Welt kommen, müssen sie was? Getauft werden. Warum? Warum? Damit die Sünden vergeben sind, oder? Das ist ein falsches Konzept. Wir sind nicht deswegen, weil wir existieren und im sündigen Fleisch leben, vor Gott schuldig, sondern weil wir Sünde tun. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Weil unsere Frucht des Charakters Sünde ist, wir sündigen, wir übertreten Gottes Gebote deswegen, nicht weil wir existieren. Was wäre das für ein Gottesbild? Ich komme zur Welt und, ach, Entschuldigung, dass ich zur Welt gekommen bin, oder? Bitte. Genau. 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 Aber du wirst verblüfft, dass eigentlich diese Theorie in vielen Glaubensgemeinschaften und in vielen Gläubigen sogar Eingang gefunden hat. Nicht, ich glaube, sie denken die Theorie gar nicht bis zum Ende, aber die praktische Umsetzung zu dieser Theorie letztendlich. Schon mal gehört, dass selbst wenn wir unsere Sünden bereuen, dass wir immer noch sündig sind vor Gott. Ja? Und dass wir immer, egal ob wir gute Werke tun, die sind auch sündig. Und es stimmt, unsere Werke von uns aus, wenn sie nicht in Gott getan sind, durch den Heiligen Geist, sind mit Sünde befleckt, das ist Fakt. Aber wir brauchen uns nicht deswegen schämen, weil wir lebendig sind, weil wir leben. Es kommt auf unseren Charakter drauf an. Okay, also das bedeutet, aus Glauben sind wir gerechtfertigt, wenn wir das annehmen. Aber Kinder und Jugendliche, was passiert, wenn wir unsere Sünden nicht bekennen? Was passiert, wenn wir weiterhin so leben wollen, wie wir wollen? Stehen wir dann in der Gnade? Was denkt ihr? Dann stehen wir nicht in der Gnade. Das bedeutet, es muss ein Umdenken stattfinden. Das heißt nicht, dass wir nicht fallen können. Wir kommen noch darauf hin. Aber wie ist meine Einstellung? Will ich zum Guten hin? Will ich von Gott mich umformen lassen? Oder, ja, egal, was die anderen sagen, was Gott sagt, was die Gemeinde sagt, ich mache meinen Weg. Das ist eine sehr entscheidende Frage. Und das ist eine Einstellungsfrage, nicht einfach eine äußerliche. Man kann viel spielen nach außen, aber wie es innen die Einstellung ausschaut, ich meine, unter der Woche, wer sieht uns? Ha? Auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, wahrscheinlich noch nicht einmal unsere Familie sieht uns so häufig. Da oder in unseren Gedanken im schlimmsten Falle. Ja? Das bedeutet, es ist eine Einstellungssache. Welche Einstellung habe ich zu Gott? Zweiter Punkt, nachdem wir jetzt gerechtfertigt sind, und wisst ihr, wir wissen diesen Punkt eigentlich viel zu wenig zu schätzen. Ich kann es für mich schließen. Ja? Ich bin überzeugt, dass wir den Punkt der Vergebung unserer Sünden viel zu wenig zu schätzen wissen. Und ich glaube, in meiner Illustration von meiner Geschichte, als ich durchgefallen bin, ja, vielleicht könnte man das illustrieren. Wenn es irgendwie geführt wäre, dass ich wüsste, okay, ich muss die Klasse wiederholen, es gibt keinen Weg. Aber durch irgendeine Begebenheit, vielleicht wahrscheinlich auch durch meine Buße, weil sonst ist es ja nicht echt, also dass ich bekennen muss, okay, es war falsch, ich nehme die Konsequenzen, aber irgendwie hätte Gott es dann doch noch geführt, dass ich doch nicht durchgefallen wäre. Glaubt, ich wäre glücklich. Glaubt ihr, dass ich wäre fröhlich, dass ich jetzt nicht die Klasse wiederholen muss? Ich glaube, ja, definitiv. Wüsste ich, dass ich es nicht verdient habe? Ich habe dazu nichts beigetragen, aber wirklich nichts. Wenn wir uns zu schätzen wüssten, wovor Gott uns befreit, wirklich zu schätzen wüssten, und selbst wenn wir hier gute Christen sind, so haben wir mit Sicherheit in der Vergangenheit gesündigt. Und waren nicht immer gute Christen. Wer sagt es? Sag ich das? Die Bibel sagt es. Wir haben gesündigt, sagt uns die Bibel. Und das bedeutet, das müssen wir uns vor Augen halten. Aber okay, gehen wir weiter und wir wollen nur einen Aspekt in Epheser 6 uns anschauen. Das ist der zweite Punkt. Was war der erste Punkt, damit wir es wiederholen? Wie können wir stehen? In was stehen wir? In der Gnade stehen wir und wie? Durch Glauben. Ganz wichtig, in der Gnade durch Glauben, das bedeutet, dass ich umkehre, dass ich bereue, dass ich meine Sünden bekenne. Genau. Aber da gibt es noch einen weiteren Punkt. Und wir lesen in Epheser 6, die Verse 11 bis 14. Da heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt, hier heißt es wörtlich, stehen könnt, bestehen könnt, gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag bestehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dreimal wird hier dieses Wort bestehen im Original gesagt. Bestehen. Also in der Waffenrüstung Gottes geht es darum, zu bestehen. Mit anderen Worten, wenn wir diese Waffenrüstung nicht anziehen, werden wir nicht bestehen. Hier geht es natürlich primär darum, dass der Teufel uns zu Fall bringen will. Aber wisst ihr was? Der Teufel will uns zu Fall bringen, damit wir am Tag Gottes nicht bestehen. Damit wir nicht stehen können. Und das ist der zweite Aspekt von ihm. Nicht nur, dass er uns anklagt, sondern er macht unsere Kleidung auch noch, er will sie auch noch dreckig machen. Natürlich mit unserer Einwilligung, weil gegen unseren Willen geht das nicht. Ja? Aber der will sie auch noch mal dreckig machen, damit er uns anklagen kann. Richtig böse. Wisst ihr was? Wenn wir uns nicht Jesus übergeben, einfach mal ein Gedanke, den ich mir manchmal gebe, ist, wenn ich mich Jesus nicht hingebe, wisst ihr, wem ich dann nachfolge? Demjenigen, der meine Kleidung dreckig machen möchte und mich danach verpetzt. Einfach vom Gedanken her, da will ich doch gar nicht sein, oder? Der meine Kleidung dreckig macht und mich danach verpetzt. Da will ich nicht sein. Aber hier heißt es, wenn wir die Waffenrüstung Gottes nicht anziehen, werden wir fallen. Und wir werden sie jetzt nicht ausführlich studieren, aus Zeitgründen, aber ich habe mir die Punkte aufgeschrieben. Bei der Waffenrüstung Gottes geht es um Wahrheit, Gerechtigkeit, Zeugnis geben, Glauben, das Wort Gottes. Und dann kommt noch als Zusatz Gebet und wachsam sein. Wir gehen es kurz durch. Warum ist es wichtig, dass wir die Wahrheit suchen und sie auch verteidigen? Und uns nach ihr ausrichten. Ist es nicht egal, dass der eine glaubt dies, der andere glaubt das? Warum ist es nicht egal? Was steht hier? Wenn wir einen Punkt der Waffenrüstung nicht haben, was kann dann passieren? Da steht, ihr sollt in der ganzen Waffenrüstung Gottes sein, bekleidet sein, damit ihr nicht fallt. Das bedeutet, wenn ein Punkt fehlt, was ist dann? Dann kann ich fallen, oder? Dann falle ich. Deswegen, es kommt auf die Wahrheit drauf an. Es kommt auch auf Details drauf an, was wir als Adventisten glauben. Es kommt drauf an. Es ist wichtig. Das heißt, Irrlehren sind sehr gefährlich und bringen Menschen zu Fall. Dann haben wir die Gerechtigkeit hier. Wir haben von der Gerechtigkeit gesprochen. Sie wird uns zuerkannt durch Jesu Verdienste. Und das Schöne ist, wir dürfen nicht nur die Vergebung erfahren, sondern im 1. Johannes 1, Vers 19 heißt es nicht nur, dass uns die Sünden vergibt, sondern er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Zwei Dinge, die das Blut macht. Es vergibt unsere Schuld und es reinigt uns. Zwei sehr wichtige Punkte. Das macht Gerechtigkeit aus. Dann geht es aber auch darum, und wir als Adventisten müssten es eigentlich wissen, wozu gibt es diese organisierte Gemeinde in erster Linie? Es gibt mehrere Aspekte. In Epheser 4 wird es beschrieben. Aber worum geht es? Dabei. Es geht darum, dass die dreifache Engelsbotschaft der ganzen Welt verkündigt wird. Und manchmal denken wir vielleicht, das bringt nur den anderen was. Ja? Und manchmal wollen wir vielleicht nicht so selbstlos sein. Aber Fakt ist, wenn wir uns die Waffenrüstung anschauen, dann geht es darum, dass das Zeugnisgeben ein Teil der Waffenrüstung ist. Das heißt, wenn wir keine aktiven Christen oder Adventisten sind, die sich für andere einsetzen, damit sie zur Wahrheit kommen, dann fehlt uns ein Teil der Waffenrüstung und der Teufel wird was tun? Er bringt uns zu Fall. Ja? Dann weiter geht's mit Glauben. Okay, darüber haben wir gesprochen, können wir jetzt nicht vertiefen. Und um das Wort Gottes. Das Wort Gottes, ja, welche Kraft hat es? Es kann den Satan zurückschlagen. Bestes Beispiel, Jesus in der Wüste. Ja? Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir Zeit mit Gott verbringen in seinem Wort und dass wir dieses Wort wirklich uns zu Herzen nehmen, dass wir es auch als Verteidigung gegen die listigen Angriffe des Teufels nehmen. Aber es ist übrigens auch eine Angriffswaffe, weil hier ist es das Schwert. Schwert dient sowohl zur Verteidigung, aber vor allem auch als Angriffswaffe. Ganz interessant. Wachsam im Gebet, beides zusammen. Letztendlich geht es darum, in Christus zu bleiben. Nachdem wir durch den Glauben gerechtfertigt sind, müssen wir jetzt auch schauen, dass die Kleidung weiß bleibt. Und deswegen ist es so entscheidend. Wir werden gleich auf einen Aspekt kommen Und ich hoffe, dass wir dann alle ganz kurz richtig konzentriert sind, warum gewisse Aspekte noch wichtig sind. In Christus bleiben, gerechtfertigt aus Glauben. Und jetzt kommt ein weiterer Punkt in Offenbarung 14. Wir haben nämlich gesagt, dass Johannes diejenigen sieht, die stehen bleiben werden. Diejenigen, die kommen aber dann später nochmal vor. Ja, in der Offenbarung. Offenbarung ist ein wunderbares Buch. Wenn wir wirklich Vers mit Vers zusammen vergleichen, dann kommen wir auf Dinge, die sind unglaublich. In Offenbarung 14, Vers 1, wir lesen erst einmal ja, ein paar Verse. Und ich sah und siehe das Lamm, was tat das Lamm? Es steht oder es stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Was tun sie? Es ist impliziert, das Lamm steht und mit ihm stehen die 144.000. Ja? Wir sehen, dass die 144.000 diejenigen sind, die in Offenbarung 6, Vers 16, nach denen wird gefragt, wer kann bestehen? Es sind die 144.000. Jetzt müssen wir uns anschauen, was sind die Qualifikationen für die 144.000 oder die Charakterbeschreibung, besser gesagt. Und da heißt es, und sie trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Auf diesen Punkt kommen wir gleich nochmal. Den Charakter ihres Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Wir lesen noch Verse 4 und 5. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Wie sind sie vor dem Thron Gottes? Unsträflich. Was bedeutet unsträflich? Man könnte es auch übersetzen, ohne Anklage. Man kann sie für nichts anklagen. Warum? Haben sie ihr ganzes Leben lang perfekt gelebt? Nein, haben sie nicht. Aber was haben sie getan? Sie haben ihre Kleidung gewaschen in dem Blut des Lammes und zum guter Letzt haben sie die Kleidung auch weiß gehalten. Können wir das auch an einer anderen Stelle sehen? Ihr könnt einen Finger in Offenbarung 14 halten, aber wir schauen uns kurz Kolosser 4 an. Ich lese das jetzt ein bisschen schneller. In Kolosser 4, Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr fest steht, dasselbe Wort, stehen, ja, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. In wie viel, was der Wille Gottes ist? In allem. Und es wird dreimal gesagt, fest stehen, vollkommen, beziehungsweise erst einmal stehen, dann vollkommen, zur Fülle gebracht und in allem, was der Wille Gottes ist. Apostel Paulus ist hier sehr deutlich, worum es geht. Übrigens, ganz interessant, hier geht es um Fürbitte, nicht für Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern es geht um Fürbitte, dass Menschen bereit werden für die Wiederkunft, dass sie in allem vollkommen, in dem Willen Gottes vollkommen sind. Bei Fürbitte geht es auch darum, nicht, dass Menschen von außen nach innen kommen, sondern die Menschen innen, ich nenne es mal so, zur göttlichen Vollkommenheit kommen. Ja, darum geht es auch in der Fürbitte. Zurück zur Offenbarung 14. Und jetzt der Aspekt, wir kennen ihn sicher schon öfter, aber ich möchte ihn dennoch erwähnen. Wo findet die Versiegelung statt? Jetzt bitte aufpassen, auch Jugendliche, das ist sehr wichtig. Wo findet die Versiegelung statt? An welchem Ort? An welcher Stelle des Körpers? Vorzugt an den Jugendlichen. Soll ich den Text nochmal lesen? Ja? Okay. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Stirn. Genau. Das ist, ja, Kopf, hast du recht, Stirn. Aber was befindet sich hier? Habt ihr schon mal gehört? Was befindet sich anatomisch hier hinter dem Frontal, also hinter der Stirn? Frontalgehirn oder Frontallappen. Und das ist so interessant, dass heutzutage uns die Wissenschaft sagen kann, eigentlich könnten wir nach der Wissenschaft gehen und sagen, okay, was müssen wir tun, damit es uns hilft, sage ich mal, den Namen des Vaters auf der Stirn geschrieben zu haben. Das ist ganz interessant. Das Frontalhirn ist nämlich für unsere Moral zuständig, für unseren Charakter. Ja? Kennt ihr die Geschichte vielleicht für die Jugendlichen von Phineas Gage? Ich erzähle sie euch ganz knapp, aber bitte zuhören. Phineas Gage, im 19. Jahrhundert war die Geschichte, war ein Bauchef, Ingenieur sozusagen. Das heißt, der war dazu da, die haben bei Bauarbeiten, wenn Schienen gebaut wurden in Amerika, durch Berge hindurch beispielsweise, und da wurden auch Sprengungen durchgeführt. Und er war so ein Vorarbeiter, ja? Und eines Tages passierte etwas Unglaubliches. Eine Explosion, die wurde nicht genauestens überwacht, wie die Sprengkörper da hingestellt wurden. Und es gab eine Explosion und ein Metallstab durchbrach hier bei ihm im Kopf. Ja, und ist in der Schläfe rein und ist hier rausgegangen. Ein Metallstab. Wisst ihr, Phineas ist gar nicht gestorben. Er ist nicht gestorben. Er ist, also so heißt es, er ist so zum Arzt gegangen. Stellt euch mal vor, Frau Aetianu, es kommt Ihnen zu Ihnen in die Arztpraxis oder ins Hospital einer und der hat hier einen Metallstab. Frau Doktor, ich habe Kopfschmerzen. Woran liegt das? Naja gut, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, das ist eine ernste und eine wahre Geschichte. Sie konnten es entfernen, aber das Problem war, dass sein Frontalgehirn beschädigt war. Ja? Also große Teile dieses Gehirns hier waren beschädigt. Naja, er konnte sich trotzdem, er konnte normal gehen, er konnte sprechen und so. Das war alles nicht, kein Problem, ja. Aber wisst ihr was? Phineas Gage war vor diesem Vorfall ein treuer Ehemann, Familienvater und ein treuer Gläubiger. Er war moralisch hochwertig, ja. Er war bekannt dafür, dass er ein guter Mensch war. Nach diesem Vorfall hat sich sein Charakter komplett verändert. Er hat sich von seiner Frau scheiden lassen, er hat getrunken, er hat viele Dinge gemacht. Sein Charakter hat sich komplett verändert. Er war nicht mehr derselbe. Und das nur deswegen, weil sein Frontalgehirn beschädigt wurde. Wisst ihr was? Es gibt auch heute viele Dinge, die unser Frontalhirn schädigen. Und deswegen ist es sehr entscheidend, was wir tun und zu uns nehmen. Ich will nur ein paar Dinge hier vorlesen. Alkohol schädigt unser Frontalgehirn. Koffein in jeglicher Hinsicht. Koffein ist, wisst ihr, dass Koffein gar nicht mal für die Gesundheit so schädlich ist, dass man jetzt, keine Ahnung, jetzt kriegen wir zwangsweise Krebs oder sowas. Ja? Koffein ist jetzt nicht das Tödlichste. Ja? Aber Fakt ist, dass Koffein unser Frontalhirn schwächt. Und zwar in jeder Form. Jetzt müsste man überlegen, wo das überall drin ist. Sei es fettige Speise, es gibt Dinge, die unser Hirn auch schwächen. Zum Beispiel, als Bruder Kasunic hier war, hat er uns von einigen Dingen erzählt. Viel Fernsehkonsum, diese wechselnden Bilder und so weiter, die schwächen unser moralisches Verständnis, umgehen unser Frontalhirn, genauso wie gewisse Arten von Musik. Mit anderen Worten, wenn man diese Dinge weglässt, dann hat man schon mal viel bessere Grundbedingungen. Ja, das nochmal, um es zu betonen. Wie werden wir erlöst? Aus Glauben, dass die Kleider gewaschen werden. Haben wir dazu einen Verdienst? Können wir uns irgendetwas rühmen? Nein. Es geschieht völlig umsonst. Gibt es aber Dinge, die uns die Erlösung richtig schwer machen, ja vielleicht sogar unmöglich an manchen Punkten, weil wir nicht mal wollen? Ja, die gibt es. Und das ist der Punkt. Wenn wir, das sind nur einige Punkte hier. Übrigens, viele von uns stellen sich, ich habe oft die Frage gehört, warum ist die Gesundheitsbotschaft so wichtig? Und ich meine jetzt die gesamte Gesundheitsbotschaft. Übrigens, wir als Adventisten, wir vernachlässigen den Faktor Bewegung und Sport sehr. Gibt Statistiken dazu. Ja? Also, und wisst ihr, dass Sport und Bewegung sehr gut fürs Frontalgehirn sind? Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Aber insgesamt, warum die Gesundheitsbotschaft? Geht es darum, dass wir 10 Jahre länger leben? Ist das der Sinn? Nein, ich habe gestern einen Artikel gelesen vom Ministry Magazin. Kennt ihr das? Das ist das Magazin, das allen Predigern geschickt wird. Ja, aber man kann es auch als Laie lesen. Das heißt von der Generalkonferenz. Und da gab es einen Artikel von 1987. Da macht der Autor ganz klar, dass zwar, ja, es stimmt, es ist toll, dass wir länger leben, wir leben gesünder, wir leben glücklicher, wir kriegen weniger Schlaganfall und andere Sachen durch die Gesundheitsbotschaft, aber es geht darum, dass unser moralischer Charakter dadurch gestärkt wird, beziehungsweise wenn wir sie nicht beachten, wird er geschwächt. Und warum sollte man sich von Haus aus schlechtere Karten in die Tasche stecken? Warum? Sind wir so selbstbewusst, dass wir so gut sind, dass wir sowieso stehen werden am Ende der Zeit oder was auch immer? Oder Gottes Gnade ist so groß? Ja, aber wenn ich selbst es verderbe, ja, was soll Gott machen? Ist er dafür verantwortlich, was ich zu mir nehme, wie ich lebe, was ich mir anschaue, ob ich mich bewege, ob ich an die frische Luft gehe, ob ich, versteht ihr? Dafür ist er nicht verantwortlich. Wir sind verantwortlich. Okay, einige Punkte. Und ich möchte von Offenbarung 14 nur etwas noch kurz ansprechen, das sind in Verse 4 und 5, was ich interessant finde, und das ist, sie sind rein und unbefleckt. Habt ihr schon mal jemanden getroffen, einen Menschen, wo ihr dachtet, das ist so ein lieber Kerl, so ein netter, so ein gütiger Mensch, ja, aber auch gerecht, nicht einfach einer, der alles unter den Tisch kehrt. So ein richtig netter, ja. Vielleicht kann man sich da ein bisschen vorstellen, so rein. Rein sein ist etwas richtig Schönes. Und in Vers 5 heißt es sogar, und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden. Das heißt, es geht sogar darum, was wir sprechen, zeigt letztendlich, was in unserem Charakter vorgeht. Worüber wir sprechen, was wir sprechen, ob wir über andere schlecht reden. Alles Fragen, die man sich stellen muss. Aber wir sprechen hier eigentlich von Früchten. Es geht darum, dass der Charakter von innen nach außen verändert wird. Aber wir können an den Früchten viele Dinge erkennen. Genauso wie man einen Baum an der Frucht erkennen kann, ob es ein guter oder ein schlechter Baum ist. Naja, wie schließen wir das Ganze? In Judas 1, Vers 24. Und bitte, liebe Jugendliche, Freunde, Kinder, alle, merkt euch diesen Vers. Markiert ihn euch, wenn er noch nicht markiert ist. In Judas Kapitel 1. Gibt es nämlich einen sehr wichtigen Text. Ein sehr wichtiger Text in Judas Kapitel 1, Vers 24. Und es lohnt sich, den vielleicht sogar, wenn es geht, auswendig zu lernen. Judas 1, Vers 24. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Das bedeutet, dieser Text sagt uns ganz klar, wir haben jetzt Dinge aufgezählt und viele Dinge, wenn wir ehrlich sind, sind für uns viel zu schwer. Wir könnten verzweifeln. Wer kann bestehen? Aber es gibt hier einen Punkt. Demjenigen, der mächtig genug ist, mit anderen Worten, Jesus selbst ist so mächtig, er kann uns bewahren und uns stehend machen am Tag des Gerichts. Er kann es. Er hat es versprochen. Aber nicht nur, dass er uns bewahren kann, hier gibt es noch einen anderen Aspekt. Hier geht es darum, dass er bewahrt uns wie? Mit Freuden, stellt er uns. Mit Freuden. Das heißt, wenn Jesus unser Herz verändert, wenn wir im Glauben, durch Glauben gerechtfertigt werden, wenn wir die Waffenrüstung anziehen, dann werden wir keine gebückten Adventisten sein, die das Gesetz tun müssen. Oh, und ich darf das nicht. Oh, und ich darf da nicht hingehen. Oh, ist so schwer. Nein, da steht mit Freuden. Er will uns verändern. Er möchte, dass die guten Dinge uns Spaß machen und dass wir die schlechten Dinge hassen. Eigentlich ein super Deal. Ja, müssten wir eigentlich sofort einschlagen. Und das ist der Punkt. Jesus kann und will und wird. Es gibt zwei Gruppen. Diejenigen, die stehen und diejenigen, die nicht bestehen werden. Aber Ausführlichkeits, halber muss ich noch einen Text erwähnen, und der steht in Offenbarung 20. Denn da kommt dieses Wort stehen nochmal vor. Und es kann manchmal einfach nur stehen und nicht bestehen meinen. Und es hängt im Griechischen sowohl im Hebräischen immer vom Kontext ab. In Offenbarung 20 in Vers 12. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott. Was taten sie? Stehen. Aber es ist nicht gemeint bestehen, das sehen wir gleich. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Alle Taten sind aufgeschrieben in einem Buch, sowohl die guten als auch die schlechten Taten. Und wisst ihr was? Nicht nur die Taten, sogar die Gedanken. Alles aufgeschrieben. Und wisst ihr was? Wenn wir das Geschenk Jesu annehmen, wisst ihr, was mit unseren schlechten Taten in den Büchern passiert? Die werden dann gelöscht. Und im Himmel wird es dann so sein, oh, der und der, wow, tolles Leben geführt. Ja, aber ich war nicht, ja, aber hier steht's. Du bist gerecht wegen Jesus. Ach, wunderbar. Das Problem ist aber dann, habt ihr das schon mal gehabt, Jugendliche? Ihr habt was richtig verbockt. Und ihr dachtet, ihr kommt damit durch. Aber dann ist es rausgekommen. Und das war sehr peinlich. Wisst ihr, wie viel mehr wird es sein, wenn wir vor Gott stehen und seine Augen durchleuchten uns? Dann wird es sehr peinlich. Aber es muss gar nicht so sein. Es muss ja gar nicht so sein. Denn heute, sagt die Bibel, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Es gibt nichts, was uns diese Welt bieten kann, was Jesus uns nicht 10-mal besser bietet. Und wenn wir heute uns dazu entscheiden, dass wir unsere Sünden bekennen, bereuen und uns entscheiden, dass wir Zeit mit Jesus verbringen, dass wir ernst machen, dann wird er uns bewahren. Er wird uns bewahren. Und dann werden wir zu denen gehören, ja, diejenigen, die die Antwort geben. Wer kann bestehen? Es sind die 144.000. Möge Gott uns helfen. Amen.